Moin aus Ansburg, hier ist die Kanzlei am Mikrofon mit Dr. Britta Bradshaw und Mareike Lehnhoff, beide Rechtsanwältinnen und Notarinnen. Ich bin Jan Paulik, schön, dass ihr dabei seid. Lachs an mir, Norweger betreibt nach Trennung Ursachenforschung.
Bezieht sich das jetzt auf den Pulli oder? Oder welchen Pulli? Den Norweger Pulli.
Weißt nee, du, wenn
Lachs.
Du
das Lachs. Ach, Lachs. Lachs. Oh, Gott.
Ja, das ist übel.
Der ist echt, also wirklich, Jan.
Es wird auch nicht besser im Laufe der
ich
Zeit.
Ich habe jetzt so an diesen Strickpulli gedacht, der sich so auflöst, wisst ihr?
Ja.
Hat einen Lachs dran gezogen. So.
Ja, das war vielleicht, also es war, glaube ich, schlecht. Können wir festhalten.
Ja.
Aber bevor es weiter schlecht wird, haben wir ja Potenzial, es ganz schnell umzudrehen. Denn heute ist noch eine weitere Stimme mit in der Kanzlei im Mikrofon, nämlich Cara. Herzlich willkommen, Cara.
Ja, danke schön.
Und die Gäste sind ja die einzigen, die sich ja auch persönlich vorstellen dürfen. Und deswegen, Cara, sehr gerne sag noch irgendwie ein, zwei Sätze, wer du bist.
Ja, also ich bin seit März in der Kanzlei als Anwältin. Bereiche, sage ich mal, habe ich so im Familien- und Erbrecht, die ich eigentlich abdecke. Mache jetzt auch gerade meinen Fachanwaltstitel im Erbrecht und hoffe da ja jetzt vermehrt eigentlich meine Spezialität so aufzubauen und bin mit sehr viel Freude dabei.
Ja, voll gut. Und heute haben wir so ein Thema, was ja auch familienrechtliche Bezüge hat. Vor allen Dingen, also eigentlich ist es ein familienrechtliches Thema. Insofern voll gut, dass du da bist. Wir wollen sprechen über die Trennung, was ich mit diesem super guten Spruch am Anfang ja schon gut eingeleitet habe eigentlich, ne? Kann man sagen.
Wow, ja.
Ja. jedenfalls Do's und Don'ts ist ein bisschen Arbeitstitel. Also was sollte man tun, was sollte man vielleicht nicht tun? Meine erste Frage ist, was sind denn vielleicht die teuersten Fehler, die man, wenn es zur Trennung kommt, machen kann, so direkt spontan aus dieser ganzen Emotion heraus?
Der Spannungsbogen ist auch nicht mehr, ne?
Nee.
Es geht gleich los.
Ja, voll rein.
Also
okay.
Genau, die Strategie ist einmal komplett neben dem Thema. Und dann voll rein.
Mhm. Okay.
Ja.
Ja. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das findet. Für Kritik an Jan sind wir immer offen.
Genau. Habt ihr noch gar keine, oder?
Also die teuersten Themen hängen eigentlich immer mit einer Immobilie zusammen, weil da oft das gebündelte Vermögen ja teilweise auch dran ist, was auch eine Altersvorsorge für viele darstellt. Also da sich Rechte abzuschneiden, auf irgendwas frühzeitig zu verzichten, zu erklären, fängt eigentlich schon damit an, wenn man blind auszieht, sage ich mal. Also da muss man sich tatsächlich relativ früh, beziehungsweise es gibt so ein bisschen eine Karenzzeit im ersten halben Jahr, eigentlich echt so ein bisschen Gedanken machen. Das führt tatsächlich meistens zu den größten Vermögenseinbußen nachher. Und sonst generell diese Eheverträge, Scheidungsfolgenvereinbarung, das spielt natürlich auch viel eine Rolle. Entweder ich habe im vorwiegigen Ehevertrag geschlossen und muss mich dann auch informieren, habe ich da überhaupt noch Rechte draus oder habe ich auf alles verzichtet oder wie ist es damit eigentlich? Das wissen auch nicht viele, sage ich mal. Die gehen davon vielleicht aus, ich habe ja auf alle Ansprüche irgendwie verzichtet. Es gibt aber tatsächlich Ansprüche, auf die kann man gar nicht verzichten. Also da muss einem ja auch also erstmal das Bewusstsein überhaupt da sein, was mir da vielleicht noch zusteht. Und dann im Nachhinein ist dann diese Scheidungsfolgenvereinbarung auch nicht blind auf irgendwas verzichten, sondern sich einmal einseitig richtig durch eine Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt beraten lassen.
Du hast schon viele, glaube ich, wichtige Sachen angesprochen. Vielleicht können wir es so ein bisschen sortieren.
Mhm.
Das eine ist so dieses Aussehen. Ich glaube, das ist ja naheliegend, dass man auch irgendwie diese räumliche Trennung sucht. Aber du hast so ein bisschen anklingen lassen, vielleicht das überstürzt zu tun, gar nicht so eine gute Idee.
Genau, also es kommt drauf an, wenn ich nämlich zum Beispiel jetzt eine Immobilie habe, ein Haus, wo ich im Eigentum, sag ich mal, zur Hälfte eingetragen bin im Grundbuch, dann stellt sich ja danach die Frage, wer darf es überhaupt nutzen? Wer möchte das nutzen und wer kann es auch letztendlich finanziell stemmen?
Mhm.
Und wenn da Uneinigkeit herrscht und ich erstmal sage, okay, ich ziehe erstmal aus der Immobilie aus, dann, ne, glättet ja manchmal ein bisschen die Wogen, wenn man nicht noch so aufeinander sitzt. Dann verliere ich letztendlich aber innerhalb von 6 Monaten, wenn ich nicht irgendwie eine andere Regelung treffe, das Nutzungsrecht an der Immobilie. Dann ich verliere zwar ja nicht mein Eigentumsanteil, also und das Vermögen kriege ich da ja immer noch raus, aber ich verliere zum Beispiel das Nutzungsrecht und habe eigentlich keine Möglichkeit mehr, außer eine einvernehmliche Lösung, die habe ich natürlich dann immer noch, aber wenn es im Streit ist, verliere ich mein Nutzungsrecht und dann ist die Immobilie als solches, um das zu bewohnen, tatsächlich weg. Und da muss man sich natürlich dann drüber bewusst sein, was man gegenüber dem anderen erklärt, der in der Wohnung bleibt.
Ja, krass. Ich denke nicht, dass das viele auf dem Schirm haben, oder?
Nee, wusste ich auch nicht.
Und immer, es ist dann halt so eine gesetzliche Vermutung sozusagen nach 6 Monaten, wenn ich nichts Gegenteiliges erklärt habe dem anderen gegenüber, dass ich das weiter nutzen möchte, dann ist so eine Vermutung, dass der dann das Nutzungsrecht endgültig aufgegeben hat. Und das ist dann für manche, sage ich mal, schon zu spät, wenn sie dann zu uns kommen, weil am Anfang ist es halt so emotional, da denkt man nicht immer daran, der erste Schritt ist, okay, ich gehe zum Anwalt und lass mir mal meine rechtlichen Ansprüche irgendwie erklären, obwohl das eigentlich echt das Beste wäre und dann erst mal Ruhe reinkommen lassen, aber oft kommen die ja erst nach Monaten und dann muss man gucken, was kann man da letztendlich noch machen.
So. Aber es ist nicht auch so, dass die Mandanten, also vor der Trennung kommen, dass sie sagen, ja, ich habe jetzt das manchmal im Notariatsbereich, dass um Scheidungsfolgenvereinbarung geht, aber eigentlich geht es gar nicht darum, sondern es geht eigentlich darum, sich schon mal so aufzustellen und sich beraten zu lassen, wenn man plant, sich zu trennen, also ne, Gesetz für den Fall, dass ich mich trennen würde,
was ich aber eigentlich gar nicht vorhabe,
dann, was habe ich denn dann eigentlich für Ansprüche? Das wäre ja eigentlich der schlauste Weg, oder?
Das wäre der schlauste Weg, absolut, das habe ich jetzt in der Praxis tatsächlich weniger. Also es ist mal diese On-Off-Geschichten, sage ich mal, wo man dann schon vielleicht mal merkt, okay, es bröckelt ein bisschen, vielleicht lasse ich mich mal erkundigen. Oftmals ist es tatsächlich erst so nach Monaten, wo man dann mal sagt, okay, das Emotionale ist irgendwie ein bisschen abgeschlossen, ich gehe mal los, beziehungsweise kommt darauf an, auch wie man sich trennt. Wenn das ein bisschen einvernehmlich ist, dann glaube ich, ist es schon eher der Normalfall, dass man sich dann auch mal auch mit den Notaren zusammensetzt mit so einer Vereinbarung. Aber meistens, wenn es im Streit ist, ist es zu spät, in Anführungszeichen.
Oder? Ich glaube, wenn man dann so Hals über Kopf auch auszieht im Zweifel, also das ist dann ja wirklich schwierig. Und wenn du das dann nicht weißt, dann bist du halt raus und dann diskutiert man irgendwie andere Themen. Vielleicht diskutiert man sogar darüber, was passiert mit dem Haus. Aber wenn ich dann ja nicht sage, ich möchte da aber perspektivisch wieder einziehen, ich möchte es weiter nutzen, bin ich halt in diesem Problem, ne?
Ja, genau. Und das trifft halt viele, weil das schon ein halbes Jahr kurz bemessen ist, finde ich. Also dafür, dass das so eine weitreichende Entscheidung für so ein Nutzungsrecht ist, ist das relativ kurz.
Ja. Aber man würde dann ja auch eine Miete kriegen, oder? So eine Nutzungsentschädigung.
Genau, man kriegt Nutzungsentschädigung und wie gesagt, der Eigentumsanteil, der dann eingetragen ist, der geht ja auch nicht verloren. Aber wenn man jetzt sagt, ne, da hängt mein Herzblut dran an dem Haus, dann ist es manchmal schwierig.
Vielleicht können wir noch so bleiben bei so anderen Dingen, die man eigentlich kurzfristig haben könnte, aber vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Mir kommt da dieser Trennungsunterhalt in den Sinn. Ich glaube, manche haben es gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass das ja so 2 verschiedene Phasen gibt, eigentlich diese Trennungsphase. Mhm. Und wenn man an Unterhalt denkt, denkt man meistens ja, dann sind wir geschieden und dann musst du mir Unterhalt zahlen. So. Mhm. Aber wir sprechen ja auch über diese Trennungszeit, nicht wahr?
Genau, und die ist eigentlich noch viel spannender, weil da sage ich mal jetzt für denjenigen, der geringe verdienende Part war in der Ehe, eigentlich noch fast leichter zu erzielen ist, als wenn man erstmal geschieden ist. Also der Name ändert sich, Trennungsunterhalt und nachehelichen Unterhalt nach der Scheidung, aber auch so ein bisschen die Bedingungen, die daran geknüpft sind. Und Grundlage ist ja, wenn man eine eigene Beziehungsdynamik hat und sagt, okay, einer kümmert sich vielleicht dann auch um die Kinder, wenn die involviert sind und arbeitet weniger oder arbeitet einfach so weniger, weil man sich das leisten kann in der Ehe, dann muss der natürlich irgendwie geschützt werden, weil da kann man jetzt nicht verlangen, dass der von 0 auf 100 einen Job findet, der vielleicht oder diejenige, die 20, 30 Jahre teilweise auch nicht gearbeitet hat. Und der greift halt immer nur bis zur Scheidung. Und da ist natürlich auch immer sinnvoll, frühestmöglich geltend machen, damit ich mich auch rückwirkend darauf dann berufen kann und sage, ich möchte hier eine Unterhaltsforderung geltend machen. Das geht nachträglich immer nur unter ganz engen Voraussetzungen, die oftmals nicht gegeben sind. Mhm. Und dann sagen zwar viele, ja, ich möchte ja nicht gleich am Anfang nach der Trennung sagen, übrigens, ne, ich habe jetzt hier einen Anspruch auf Trennungsunterhalt und ich mache Nutzungsrechte geltend und pipapo. Aber eigentlich wäre das so sinnvoll, um dann zu sagen, ich kann ja später auch darauf verzichten. Ich muss es ja nicht alles durchsetzen, die Ansprüche, aber wenigstens, sage ich mal, die Voraussetzungen dafür, dass wir vielleicht auch als Anwälte dann später noch darauf zurückgreifen können, wäre sinnvoll, um sich einfach ein bisschen finanziell abzusichern in dieser Trennungszeit. Dass man da neben dem, was auf eine Trennung kommen ja auch viele andere Themen, auf einen zu, dass man da jetzt aus diesem finanziellen Aspekt ein bisschen abgesicherter ist.
Aber Trennungsunterhalt wird ja häufig dann auch genutzt, oder? Also es gibt doch immer mal Fälle, in denen dann auch die Scheidung irgendwie rausgezögert wird, damit eben länger Trennungsunterhalt gezahlt wird, ne?
Ja, absolut. Das ist dann so ein Mittel in der anwaltlichen Beratung, was man einsetzen kann. Will man jetzt die Scheidung überhaupt schon einreichen oder wartet man da, je nachdem, welche Seite man, sage ich mal, vertritt, will man das entweder schnell umsetzen und durchsetzen oder halt nicht. Ja.
Und das macht man, weil der Anspruch höher ist oder weil ich den Anspruch auf Trennungsunterhalt möglicherweise habe, aber vielleicht gar keinen Anspruch auf nachehelichen Unterhalt?
Meistens, wenn ich einen Anspruch auf Trennungsunterhalt habe, habe ich auch eigentlich einen auf nachehelichen Unterhalt. Trennungsunterhalt ist nur, oder man sagt zumindest in dem ersten Jahr, ist dem anderen nicht zuzumuten, sozusagen sofort zu arbeiten. Also man hat so eine Schonfrist noch beim Trennungsunterhalt, zumindest das erste Jahr. Und beim nachehelichen Unterhalt, du bist dann ja auch selber verpflichtet, arbeiten zu gehen, sage ich mal. Oder wenn nicht, dann muss man sich das wenigstens anrechnen lassen. Ja, was wäre dir denn möglich unter den Voraussetzungen? Und beim Trennungsunterhalt wird sozusagen noch so eine, ja, wie so eine Schonfrist eigentlich. Also dir wird nicht so viel abverlangt als Unterhaltsberechtigter als beim nachehelichen Unterhalt.
Das liegt auch daran, dass der Gesetzgeber sich gedacht hat, in der Trennungsphase besteht ja die Möglichkeit, dass man auch wieder zusammenkommt.
Ja.
Und deswegen, ja.
Die Romantik.
Wollen wir das nicht gleich mit so Ansprüchen
zerstören?
Ja, das finde ich auch alles nachvollziehbar. Aber wenn man sich jetzt überlegt, dass tatsächlich diese, also die Scheidung irgendwie hinausgezögert wird. Ich meine, gut, jetzt kann man das nicht mehr in alle Ewigkeit hinauszögern. Mhm. Aber durch, ich bin krank, da hat die Anwältin leider schon einen Termin. Also es gibt ja schon durchaus den einen oder anderen Terminverlegungsantrag, den man dann stellen kann.
Ja.
Und da ist ja die Frage, wenn beim nachehelichen Unterhalt da schon irgendwie Anrechnungspflichten greifen würden oder Anrechnungsfiktion, ich weiß gar nicht, wie der Begriff ist, warum man die dann nicht auf den Trennungsunterhalt anwendet. Das ist etwas, was sich mir nicht so ganz erschließt, weil dann zögere ich raus und zögere raus und zögere raus. Mhm. Eigentlich müsste man dann doch sagen, okay, wenn es dann, ne, meinetwegen ein Jahr, Trennungsjahr, da gibt es diesen Trennungsunterhalt, da kann ich auch nicht raus. Also da ist es eben so. Aber danach ist
was
dann auch
Sinn?
Da irgendwie Schicht im Schacht. Also dann hätte man diesen Spielball nicht mehr. Ne?
Ja, es ist ja auch nach einem Jahr gehen die Voraussetzungen, also die Bedingungen sozusagen für den Unterhaltspflichtigen gehen dann auch weiter. Also da kannst du dich nicht nur zurücklehnen und sagen, okay, ich muss ja nicht arbeiten, aber sie sind immer noch besser, in Anführungszeichen, jetzt als beim nachehelichen Unterhalt. Mhm. Das ist bisher noch so ein Spielball letztendlich, ja.
Seltsam. Mhm. War gut. Familienrecht ist ja auch echt ein bisschen seltsam.
Finde ich auch.
Weil das ist so gar nicht mein Rechtsgebiet.
Ja, weil es auch so, ja, viele Emotionen einfach eine Rolle spielen. Man merkt das auch immer, dass okay, zwei streiten sich, die Ehepartner, das ist klar, aber so Kinder bringen auch noch eine ganz andere Dynamik rein, was immer, finde ich jetzt so ganz spannend ist, weil dann werden wirklich teilweise Entscheidungen getroffen, die für uns jetzt Juristen teilweise noch weniger nachvollziehbar sind oder auch eine Stellung oder eine, also komplett geändert wird, ne? Also die Richtweise, wenn dann die Kinder schon im Alter sind, wo sie auch selber was eine Meinung dazu haben, ändert das teilweise total die Richtungsweise, die man da vorgehen möchte.
Nachvollziehbar aber auch, weil es ist natürlich sehr emotional aufreibend.
Mhm.
Vielleicht noch so ein Aspekt, alles was dann so im Haushalt ist, wie ist es da? Weil ich glaube, da ist häufig auch so ein halbe Ding im Kopf der Leute.
Mhm.
Aber es gibt ja doch auch viele Konstellationen, wo eigentlich das gar nicht so ist, ne? Das halbe gilt.
Genau, es denken ja viele auch bei allen anderen, also im Zugewinnausspruch, okay, mir steht die Hälfte von dem zu, was wir so insgesamt haben. Das ist ja auch nicht so ganz richtig. Also es ist ja dann immer
auch die. Das geht sogar noch weiter, ne? Also es ist ja so, der Irrglaube ist ja alles, was wir, egal wer was während der Ehe kauft, wir haben ja Zugewinngemeinschaft, das gehört uns beiden. Das ist halt falsch, ne?
Ja. Und da sind viele, glaube ich, in dem Irrglaube auch, dass sie jeden Haushaltsgegenstand so komplett aufteilen können. Natürlich gibt es da dann Möglichkeiten, dass man sagt, ne, wie wurde das angeschafft, aber man muss streng genommen alles im Einzelfall betrachten. Also so eine Pauschale zu sagen, okay, ich ziehe aus und ich habe mal hochgerechnet, ne, das und das ist jetzt so an Hausrat da noch drin, ich möchte mal die Hälfte davon als Ausgleichsbetrag haben, das ist natürlich zu kurz gedacht, genauso wie mit dem Zugewinnausgleich. Muss ja erst vermeintlich umständlich ermittelt werden mit Anfangsvermögen, Endvermögen, um dann überhaupt zu gucken, ne, was für Schenkungen gab es auch oder so, wo zählen die jetzt rein, um Anfangsvermögen oder Endvermögen, Erbschaften, um dann überhaupt zu sagen, wie hoch ist jetzt der Zugewinn und welchen Ausgleichsbetrag kriegt diejenige oder derjenige dann überhaupt?
Was würdet ihr denn sagen, wie ist das denn so mit so gemeinsamen Anschaffungen? Also so bei teureren Dingen, zum Beispiel das gemeinsam angeschaffte Auto oder so. Ist das eigentlich dann eine gute Idee aus rechtlicher Sicht, so eine gemeinsame Anschaffung zu tätigen oder ist das eigentlich gar nicht mal so schlau?
Ach, beim PKW sehe ich da jetzt noch nicht, also bei Immobilien, glaube ich, wissen die Notare auch so ein bisschen mehr die Tricks, wie das sinnvoll ist sozusagen. Beim PKW, es kommt aber drauf, also wieder drauf an, von wem wird das Geld geleistet? Wie sieht das Vertragliche aus? Wie wird das Auto genutzt? Also das ist, kann man nicht so pauschal sagen, ne, es soll bloß nur einer anschaffen oder beide gemeinschaftlich. Also es steht nun mal nur einer jetzt auch irgendwie eingetragen als Halter, aber Halter ist ja wiederum auch nicht gleich Eigentümer. Wer steht dann?
Nur ein Indiz sozusagen.
Genau.
Man muss dann schon genau rein. Also man kann nicht einfach sagen, ja, aber ich bin ja Halter, also was willst du? Sondern wenn man sagt, nee, aber guck mal hier, Kontoauszug, ich habe dir ja da was dazu überwiesen. Wir haben es ja gemeinsam quasi gekauft,
und
dann ist das schon relevant.
Genau, und oftmals werden solche Entscheidungen ja auch in einer glücklichen Ehe aus taktischen Gründen getroffen oder so. Da denkt man dann nicht, okay, ne, ich will mein Eigentum, da liegt ja trotzdem, ne, der eine zahlt und der andere steht drinne und fährt damit auf, weil es bei der Versicherung
war ganz egal.
Es gibt auch Pflichtteilsgeschichten, ne? Ja. Also im Pflichtteil wird ja im Zweifel auch darüber gestritten, wem gehört denn jetzt das Auto? Und dann sagt der Längerlebende, ja, das Auto gehört mir, ich war auch schon immer Halter. Und dann sagen die Kinder, ja, aber das hat doch unser Vater, unsere Mutter bezahlt. Also da gibt's ja ganz, ganz viele Themen rundherum, wer was dann angeschafft hat, ne? Nicht nur im Trennungsfall.
Ja. Ich finde, da gibt's auch keine richtige Marschroute für, weil das ist ja genau wie du sagst, wollte ich nämlich auch sagen, dass diese in der glücklichen Beziehung, also wobei wir haben ja Mandanten, die verarbeiten ja ihre Beziehungen in Excel, das gibt's ja auch, aber in so normalerweise kauft der eine das Auto, man sagt, das ist unser Auto und der andere kauft den Fernseher und das ist unser Fernseher. Also ich finde das auch, ich würde nie so rangehen zu sagen, okay, aber für den Fall der Trennung schreiben wir jetzt mal genau auf, wer was gekauft hat. Also ihr macht das sicherlich, oder Marek?
Wir?
Ja.
Ja, jeden Abend, dachte ich mal. Wir besprechen auch immer am Abendbrotstisch, wer jetzt eigentlich die Wurst und den Käse gekauft hat.
Nennt sich Absolut. Date Night, nennt
sich. Ja. Ja, so machen wir das, auf jeden Fall, ja.
Da musst du tolerant sein, bitte. Das hilft nicht. Thema Geld. Weil Geld ist immer ein guter Streitpunkt. Vielleicht noch, wie ist das so mit gemeinsamen Konten, aber vielleicht auch so gemeinsamen Krediten und so weiter. Wie kann man das handeln im Trennungsfall?
Ja, Unterlagen sichern und sich darüber bewusst werden. Stehe ich jetzt überhaupt mit in der Kreditverbindlichkeit zum Beispiel drin? Ne? Weil man da jetzt nochmal auf das Eigentum, was wir am Anfang angesprochen haben, zurückkommt. Das ist ja auch so selbst... Ich habe dann zum Beispiel geteiltes Eigentum, kann das ja auch an meinen Ehepartner dann verkaufen, wenn ich sage, ich will nur den Erlös daraus, dann hat er das volle Eigentum. Aber da muss ich ja wiederum aufpassen, bin ich aber in der Kreditverbindlichkeit noch mit drin. Das vergessen dann auch manchmal viele, dass sie sagen, ich verliere in dem Sinne dann das Eigentum, ist aber auch in Ordnung, kriege dafür ja auch irgendwie dann ein bisschen Geld. Aber bin gegenüber der Bank noch verpflichtet, in Kreditverbindlichkeit zu zahlen. Und da muss man natürlich darauf achten, dass man aus dieser Schuldhaft dann entlassen wird. Und da nicht noch so versteckte Forderungen 10 Jahre später mal auf einen zukommen.
Also da achtet aber bestenfalls auch dann
auch der Notar.
Aber es
gibt Fälle, die wir jetzt vor kurzem hatten, wo man dann dachte, okay, wo war da jetzt der Fehler? Warum kommt jetzt so nach Jahren auf einmal was auf einen zu? Und so ist es auch bei allen anderen Verbindlichkeiten, die man jetzt aus der Ehe so abgeschlossen hat, dass man da einfach drauf achtet, bin ich dafür jetzt noch eigentlich verpflichtet zu zahlen oder nicht?
Das Problem liegt ganz oft darin, dass wenn die gemeinsam Immobilien haben, einer bleibt meistens drin wohnen. Ganz oft ist das derjenige, der die Kinder betreut und der andere geht raus und dann will man natürlich klare Eigentumsverhältnisse schaffen. Und auch wenn die sich gut verstehen, dann sagen die, komm, ne, du bleibst da mit den Kindern, das ist super, ich zieh raus. Und das Problem ist, dass die Bank oft nicht mitmacht. Also die Bank sagt jetzt beispielsweise, der Ehemann ist der finanziell Stärkere, der geht raus, wir entlassen den nicht aus dieser Schuldhaft, so heißt das. Und das ist dann ein bisschen problematisch, weil die möchten sich eigentlich einigen und können das aber gar nicht, weil die Bank nicht mitmacht. Und dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, entweder beide bleiben so lange Eigentümer, bis das Darlehen dann irgendwann abbezahlt ist. Oder man sagt, okay, aber unter uns geregelt halte ich dich immer frei und ich zahle die Raten dann weiter, auch für dich. Solche Regelungen kann man dann treffen, aber das ist irgendwie blöd.
Ja, also dann doch so noch eine private Abrede quasi, die man dann treten. Ja.
Aber ja, die nimmt man auch in die Vereinbarung mit auf, ne? Ja. Also regeln muss man das eigentlich immer. Deswegen, also es taucht eigentlich, wenn dann eine Immobilie da ist. Und man sieht im Grundbuch, die ist belastet, wenn wir das natürlich nicht sehen würden, weil die nicht eingetragen ist als Grundschuld in irgendeiner Form oder irgendwie gesichert ist, dann wird es natürlich schwierig. Aber eigentlich sehen wir ja Belastungen in Abteilung 3 und dann bespricht man, was soll damit passieren, ne?
Ja.
Und dann hat man entweder die Schuldhaftentlassung oder eben halt die Freiheit der Erklärung.
Ja.
Wie ist es, wenn man noch so kurz vor Toreschluss dann irgendwie Geld, sag ich mal, ausgibt, noch irgendwas schnell noch in Urlaub gefahren ist vom Gemeinschaftskonto Oder auch verschenkt und sagt, Mensch, dann bevor das jetzt irgendwer kriegt, noch schnell an meine Kinder.
Also man muss ja gucken, also man wenn der Scheidungstermin dann kommt und der Zugewinn dann auch, da spielt sowas ja dann eine Rolle, ermittelt wird, wird ja auch rückwirkend geguckt, habe ich diese Torschlussüberweisung noch gemacht, um zu sagen, ne, mein Zugewinn ist ja viel geringer, ich habe ja gar nicht das Geld und es ist irgendwie bei Dritten zwischengeparkt sozusagen. Mhm. Dafür gibt es... ja, eigentlich das Mittel, dass man auch sagt, man guckt rückwirkend sich die Kontoauszüge an. Also der Anspruch geht dann so weit, dass ich jetzt nicht nur den Stichtag angucken kann, sondern auch rückwirkend, um das gerade ja aufzudecken sozusagen, was wurde da noch versteckt. Und was dann ja auch noch da eine Rolle spielt, ist immer dieser Trennungszeitpunkt. Der ist ja immer so banal vermeintlich am Anfang. Ja, warum soll ich denn jetzt schriftlich festlegen, wann ich mich getrennt habe? So, man trennt sich dann halt. Dann ist aber auch manchmal die Frage, die Partner haben unterschiedliches Gefühl dafür, wann haben wir uns jetzt getrennt? Gab es noch mal einen Versöhnungsversuch? Wird es dann danach erst datiert sozusagen? Und da ist jetzt auch eigentlich immer der Rat, dass man das festhält schriftlich. Es klingt dann manchmal ein bisschen ja affig vielleicht so, also zu sagen.
Bevor
aber
jetzt gehst, unterschreibst du, ja, dass wir heute uns trennen.
Ja, ja, schon. Und im Nachhinein ist das dann auch so, man diskutiert dann manchmal auch über Wochen, aber es ist in dem Sinne berechtigt, wenn man dann halt guckt, ja, was ist denn da vielleicht noch passiert, an Vermögen, ja, dazugekommen. Es gibt da einen bekannten Fall mit dem Lottogewinn, der fällt genau in die Zeit. Und dann ist die Frage, ne, kriegt der andere da noch einen Teil von ab oder nicht? Also insofern sind auch so Kleinigkeiten entscheidend auf diese finanziellen Ausgleichsansprüche.
Aber welcher Stichtag ist denn maßgeblich? Ich dachte, es wäre die Zustellung des Scheidungsantrags.
Ich habe aber auch das Trennungsvermögen. Also okay. Ich habe drei Punkte sozusagen. Man kennt immer hauptsächlich Anfangsvermögen, Endvermögen mit dem Scheidungsantrag, gibt aber auch das Trennungsvermögen zum Trennungszeitpunkt. Und der ist dann manchmal echt strittig. Und dann kommt es immer darauf an, ist es jetzt so entscheidend, ob denn eine Woche früher oder später ist. Wenn es jetzt aber dazu kommt, dass in der Zeit irgendwelche Ausschüttungen des Arbeitgebers waren, irgendwelche Bonuszahlungen oder zur Not auch den Lotto gewinnen, wenn man das jetzt mal errät.
Ja, oder Abfindung oder so.
Genau. Ist
ja,
kommt ja jemand zum Tragen. Wenn sowas in diese Phase fällt, dann ja, kann das schon streitentscheidend sein, wann genau man sich jetzt getrennt hat.
Das heißt aber, wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich möchte 100.000 Euro aus meinem Vermögen noch beiseite schaffen, würde ich das dann vor der Trennung machen, weil sozusagen diesen Zeitpunkt niemand mehr anschaut?
Ich nehme das gerne, Marika.
Ich
schlage also bei mir zwischen. Es ist sicher bei dir.
Also, ja, so machen wir das. So.
Ja, aber das wäre die sicherste Variante eigentlich, genau.
Okay, weil,
das
also,
als
dafür
vorzubereiten.
Ist da, okay, und das ist sozusagen deswegen dieser Stichtag Trennung, weil dieser Auskunftsanspruch so nur diese Phase umfasst.
Diese Zwischenphase umfasst.
Ah, okay,
und wenn du das davor schon stillheimlich vorbereitest, wird es sehr, sehr schwierig, das aufzudecken letztendlich.
Krass.
Wenn das so vorsätzlich ne,
ist offenkundig
passiert,
ist.
Dann ist das schon wieder was anderes.
Ach,
aber
so,
wenn es
okay,
so anlassbezogene Sachen oder so sind, die nicht dann unbedingt so auffallen, dann kann man schon ein bisschen was verschieben, wenn man das
geschickt
möchte.
Also deswegen rechtzeitig.
Deswegen rechtzeitig, genau. Je
ist
früher,
desto
so besser.
Das ist auch echt fies.
Ja. Ist auch selten tatsächlich. Also so das Normale. Also klar, wenn man, glaube ich, jetzt einen größeren Vermögens da unterwegs, ich glaube, da wird schon sehr, sehr viel getrickst, aber so das Normale ist eigentlich noch gesittet.
Wahnsinn. Lasst uns noch auf ein Thema, Britta hat es eben schon ein bisschen angesprochen, Kinder. Das ist, glaube ich, ja eigentlich der sensibelste Punkt, wenn es dann zur Trennung kommt und sie vorhanden sind. Sorgerecht ist wahrscheinlich das Stichwort. Irgendwann muss ja dann die Kinder mitnehmen, ne?
Genau.
Da also kann man ja schlecht jetzt irgendwie.
Sie sollten nicht drunter verlieren.
Das finde ich
jetzt
tatsächlich auch immer das Schlimmste. Ne?
Finde ich
also
auch.
Wenn wir
ja,
so ab und an mal über Fälle sprechen, auch so ein bisschen auch zur internen Aufarbeitung. Und es gibt dann ja wirklich auch im Familienrecht die Fälle, wo keiner die Kinder will. Ne?
Oh Gott.
Und das
ja,
wirklich, ja, gibt es. Dann streiten sie sich nicht, bei wem sie bleiben, sondern wo sie nicht bleiben.
Das ist ja furchtbar.
Und das finde ich ist wirklich, das ist
ja schrecklich.
Ist so, das sind wirklich die Abgründe.
Mhm.
Also da habe ich auch kein Verständnis für.
Mhm. Nee, das stimmt. Aber gibt es leider die Fälle. Und im Normalfall gehen wir mal davon aus, dass beide grundsätzlich die Kinder wollen. Oder kommt es ja auch darauf an, wie war die Dynamik in der Ehe oder in der Beziehung? Muss ja nicht jetzt immer aus einer, also muss ja kein verheiratetes Ehepaar unbedingt immer sein. Wird das entweder beibehalten, dass dann zum Beispiel die Frau die Kinder grundsätzlich nimmt und der Vater Wochenende hat oder je nachdem, wie der Umgang geregelt wird. Aber das ist tatsächlich dann eher Umgangsthematik. Also Sorgerecht bleibt grundsätzlich, wenn die das geteilte Sorgerecht haben, das bleibt. Das kann man natürlich auch angreifen, aber das ist im Normalfall, soll es ja beiden hälftig dann zustehen.
Die Höhen sind, glaube ich, auch hoch, ne? Also jedenfalls, wenn ich das einseitig auf mich übertragen haben möchte.
Genau. Ist ja auch, wenn das noch funktioniert, sollte man ja auch zusehen, dass das. Nur man muss sich natürlich auch bewusst werden, was muss ich jetzt auf einmal alles mit dem absprechen? Das war vorher vielleicht immer so ein bisschen stillschweigend. Man hatte so seine Beziehungsdynamik und jetzt ist man getrennt. Dann kommen ja auch manchmal noch andere Fronten so aufeinander zu, was die Kindererziehung angeht. Und dann muss ich mir bewusst sein, was für Rechte hat der andere überhaupt? Wo muss er überall zustimmen? Und was kann ich alleine bestimmen? Und da machen auch viele Fehler, dass sie sagen, naja, ich ziehe dann halt einfach um. Ja, aber wohin genau? Ja. Und darfst du das alleine oder brauchen wir dafür irgendwie die Zustimmung? Muss die notfalls gerichtlich eingeholt werden? Also, und es ist, also gerade dieses Umzugsthema, es greift viel früher, als man denkt. Also klar, wenn ich jetzt von Hamburg nach München fahre, kann ich mir schon vorstellen, dass der andere da zustimmen muss, wenn er das Sorgerecht hat. Aber es ist teilweise jetzt hier Ahrensburg-Hamburg, wird schon diskutiert. Also und so weit weg sind wir jetzt eigentlich nicht. Aber genau, und da muss ich mir dann bewusst sein, wo endet mein alleiniges Bestimmungsrecht dafür, dass ich die Kinder dann halt.
Aber darf man das denn jetzt mal so ganz konkret, also 20 Kilometer weiter?
Also es gibt so ein bisschen eine 50-Kilometer-Schwelle. Es wird im Moment aber auch im aktuellen Verfahren hier diskutiert, ob das nicht schon zu hoch ist, so 20, 30 Kilometer. Also es kommt halt immer, wie bei diesen Entscheidungen, wo es immer um die Kinder geht, um das Kindeswohl drauf an. Und das ist natürlich dann immer maßgebend. Die Gründe der Eltern sozusagen, natürlich der eine hat vielleicht den Grund, er möchte da einen neuen Job anfangen, er hat einen neuen Partner oder so. Das darf keine Rolle spielen. Und auch für den anderen Part, ja okay, mein Umgangsrecht wird ja irgendwie eingeschränkt. Das darf auch nicht Maßstab sein. Also es kommt ganz allein auf das Wohl des Kindes drauf an. Und je jünger das Kind ist, desto schwieriger ist es natürlich auch für die Gerichte rauszufinden, was ist es denn jetzt? Ne? Also Kinder, klar, können Umzug verkraften, aber kann man das verbinden mit einem Schulwechsel, damit diese Umstellung durch einen Freundeskreis oder so vielleicht gerade stattfindet? Aber da tun sich die Gerichte nach meinem Empfinden auch teilweise sehr schwer, weil es natürlich ein starker Eingriff ist. Und da sind die Eltern dann auch teilweise ein bisschen aufgeschmissen.
Ich weiß schon, warum ich nur so... Nee, distanziertere Themen, sagen wir es mal so.
Ja,
ich finde es echt schwer, auch als Anwältin stelle ich mir das schwer vor irgendwie.
Weil man auch so den Spagat finden muss. Man hat ja da die Empathie und fiebert da so ein bisschen mit, aber muss ja auch diese Distanz irgendwie haben, dass man sagt, okay, die Rechtslage ist einfach so und das wollen viele gerade bei diesen emotionalen Themen nicht so leicht verstehen. Oder es wird viel mit Unverständnis drauf reagiert, was ja auch verstehen kann, weil es manchmal schwierig für die Elternteile ist, dann so eine Entscheidung durch das Gericht auch treffen zu lassen. Aber letztendlich ist es manchmal der letzte Weg, dass das Gericht festlegt, darf ich umziehen, darf ich das nicht? Darf ich diesen Schulwechsel vollziehen? Darf er im Zweifel in den Urlaub fahren? Es greift ja in viele Entscheidungen ein, wo man manchmal fragt, warum muss das Gericht das jetzt machen? Mhm. Aber wenn die Eltern sich nicht einig werden, dann ist das der einzige Weg letztendlich.
Dann machen wir noch eine schnelle Schlussrunde. Ein Satz Antwort als Wiederholung. Mhm. Lernkontrolle. Wer auszieht, verliert.
Das ist Juristen nach einer Einsatz. Das ist schwierig. Also
es kommt drauf an.
Es kommt drauf an. Zum Teil ja.
Zum Teil. Gott. Ihr müsst damit leben, dass ihr dieses doofe Klischee bedient. Wer mehr verdient, zahlt.
Ja.
Möglicherweise.
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 Mal abgesehen davon ist das keine Wiederholung, weil das haben wir nicht besprochen, aber gut.
Ja, schon ein bisschen, oder? Über den Unterhalt?
Ja, ein bisschen.
Ja. Ja.
Also man kann es schon auf viele Aspekte beziehen. Das, klar, der besser dasteht, der muss im Kern dann ein bisschen was eher abgeben, damit ein bisschen Gleichgewicht herrscht.
Ja, aber du brauchst ja auch schon eine gewisse Differenz, weil wenn der andere dann die Kinder hat, den Kindesunterhalt und möglicherweise das Kindergeld, dann so.
Die Mutter bekommt die Kinder?
Nein,
immer.
Ist eine zwiespältige Frage, ne?
Ja, aber...
Also biologisch hat Mareike recht, aber juristisch später sieht es dann vielleicht anders aus. Und ohne Scheidung passiert rechtlich erstmal nichts.
Na, das ist auch falsch. Also es werden ja auch so Ansprüche ausgelöst, die nichts mit der Scheidung zu tun haben. Und die Scheidung hängt jetzt am Zugewinnausgleich oder so, kann ja auch gesondert bei Gericht voranbringen, sage ich mal. Also es ist nicht, dass die Scheidung jetzt der Auslöser für alle Ansprüche ist.
Interessant. Das heißt, selbst wenn das vielleicht so eine, das ist ja vielleicht auch eine mentale Ebene, die man vielleicht gar nicht direkt einsteigen will. Dann genau, kann man auch manche, erstmal vielleicht andere Themen klären. Ne?
Ja, du hast ja auch dieses Trennungsjahr letztendlich, das ist ja auch dazu da, um erstmal zu gucken, ne? Kommen wir doch wieder zusammen, versöhnt man sich irgendwie. Das ist ja auch sinnvoll, dass das mindestens dieses Jahr ist.
Also womit du auf jeden Fall recht hast, ist, wenn nicht einer einen Antrag bei Gericht stellt, also man trennt sich einfach nur und keiner beantragt irgendetwas, dann passiert auch nichts. Dann lebt man getrennt so weiter, das ist auch gar nicht so selten. Also ich habe das auch relativ häufig, dass hier Menschen sitzen, auch mit neuen Partnern, die sagen, ja, ich bin noch verheiratet, wir wollen uns auch nicht scheiden lassen aus Gründen, aber wir brauchen hier jetzt mal eine Regelung oder so. Also das ist echt
das
nicht so selten.
Das kommt vor.
Ja.
Wobei das auch einige Nebenwirkungen hat, ne? Also lange noch verheiratet zu sein und nicht mehr wirklich, sind ja auch entsprechende Verpflichtungen mit verbunden.
Genau, da sind Verpflichtungen mit verbunden, die meisten. Also ich habe aber wenige, denen das nicht bewusst ist, sondern die meisten sind so, dass sie das schon wissen und das auch deswegen teilweise nicht machen. Also auch häufig tatsächlich die Männer, die sagen, nee, also ich kann mich auch nicht scheiden lassen, weil meine Frau, die kommt alleine gar nicht zurecht oder so. Also da muss ich meine Lanze für die Männer brechen an der Stelle, weil die gibt es schon durchaus, wo die Frauen vielleicht auch erkrankt sind oder so und die dann sagen, nee,
ja, das stimmt.
Ich halte das hier erstmal aufrecht.
Ja, ich meine, wenn man das alles auf dem Schirm hat, ich auch diese ganzen erbrechtlichen Sachen, muss man dir nicht sagen, ne? Das ist, greift ja weiter, Pflichtteilsberechtigung und so weiter. Soll man bewusst machen, auf jeden Fall dann. Ja. Dann wollen wir noch zum Schluss schätzen. Eine Schätzfrage. Wie hoch war in einem Jahr der Anteil der geschiedenen Ehepaare mit minderjährigen Kindern? Jetzt alles von 2024. Ein Jahreswert.
Also Scheidung ist schon durch sozusagen.
Anteil der geschiedenen Ehepaare mit minderjährigen Kindern.
Also an den Gesamtscheidungen.
Ja.
Für 24 oder insgesamt?
Insgesamt
die,
in 24, also das ist meine Zahl, weil ihr seid immer so super präzise.
Also 100% geschieden.
Genau, und jetzt suchen wir einen neuen Prozentsatz. Wie viele davon hatten minderjährige Kinder?
65%.
Gleich schon. 65%.
Könnte auch zu viel sein, aber ich glaube, der Anteil ist schon hoch, weil das ist schon eine Phase, ne? So minderjährige Kinder.
Ich sag mal so, Kinder bringen einen nicht gerade mehr zusammen. Also wenn die, ich finde immer, wenn die Beziehung sowieso schon wackelt, so kann man es, glaube ich, formulieren. Also wenn die Beziehung eh schon in der kritischen Phase ist, dann wird ein Kind das nicht kitten, so.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Nee. Auf der anderen Seite, aber auch wenn die Kinder dann aus dem Haus sind und du die nicht mehr als Bindeglied hast,
das stimmt,
ist vielleicht auch nochmal. Aber ich bleibe bleib jetzt trotzdem einfach bei meinen 65, die habe ich jetzt genannt und gut.
50? Ich sag 50.
Ja, es wird irgendwie, dann ich sag mal jetzt 45, haben wir ein bisschen drei.
Ja, das war jetzt taktisch schlecht, weil 50,8 ist richtig.
Oh, sehr gut.
Also Britta hat hier gewonnen. Ja, also es waren in Summe 65.700 Paare und betroffen waren 111.000 Minderjährige etwa.
Hast du mal nachgeguckt, wie hoch der, man sagt ja immer, jede zweite Ehe wird geschieden, das ist ja irgendwie so eine Floskel, ist das so? Hast du das mal nachgeguckt?
Ich glaube, es ist ein bisschen rückläufig. Habe ich mal gelesen. Ich glaube, es sind so 40% oder so.
Ja, diese solche Angaben verstehe ich immer mathematisch gar nicht so richtig, weil bezogen auf was?
Ja, das frage ich mich bei deinen Schätzfragen auch sehr häufig.
Ja, also Hauptsache Mareike hat verloren, Britta hat gewonnen.
Ja, Karin, alles ist im Lot.
Nächstes Mal vielleicht neue Chance.
Ich versuche es.
Ich danke euch herzlich.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.